Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Heute vor einem Jahr ging es vermutlich vielen von Ihnen so ähnlich wie mir. Sie sind aufgestanden, haben erstmal einen Blick aufs Handy geworfen und dann verstanden, Tatsache, die russische Armee hat ihren Nachbarn überfallen, die Ukraine. Für mich, für viele andere logisch, war das ein Schreck, aber für die Menschen in der Ukraine war das der Tag spätestens, an dem sich ihr Leben einschneidend geändert hat. Viele dienen jetzt in ihrer Armee, verteidigen ihr Land, viele sind gestorben und viele mussten flüchten vor Bomben, vor Mord, vor Folter. Über 5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer sind innerhalb des eigenen Landes geflohen. Über 1,5 Millionen haben Unterschlupf gefunden im Nachbarland Polen. Knapp 500.000 sind nach Tschechien geflohen und über 1 Million Menschen zu uns gekommen, nach Deutschland. Auch dazu noch mal ein paar Zahlen. Ich weiß, es ist immer ein bisschen unsexy im Radio, muss aber jetzt. Die Zahl der geflohenen Ukrainer und Ukrainerinnen, also nach Deutschland geflohen, die ist laut statistischen Bundesamt größer als die der Menschen aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zusammen im Zeitraum 2014 bis 2016. Ukrainerinnen sind neben türkischen Staatsangehörigen jetzt die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe im Land. Rund 80% der Geflohenen sind Frauen, 48% davon sind in Begleitung von mindestens einem minderjährigen Kind. Und diese Menschen brauchen das, was jeder braucht: Verpflegung, Unterkunft, eine medizinische Versorgung, schulische Betreuung und Hilfe. Und genau darüber wollen wir diskutieren in dieser Sendung und Ihre Geschichten dazu hören. Wir fragen, wie geht's den Menschen aus der Ukraine hier? Wo, aber auch wie sind sie angekommen? Sind sie untergekommen? Gehen die Kinder zur Schule? Klappt das? Haben Menschen Wohnungen gefunden, die sie eigenverantwortlich bewohnen können? All das wollen wir heute wissen. Darum soll es heute gehen. Wie helfen Sie? Was haben Sie erlebt im vergangenen Jahr? Und wo klemmt es vielleicht auch? Was fehlt? Wie geht's den Menschen, die Sie unterstützt haben? Das wollen wir wissen. 0331 70 99 111. UKRDIM, das ist der Name eines Vereins von und für Menschen aus der Ukraine, die anderen helfen wollen beim Ankommen in Berlin. Es geht darum, Ukrainerinnen und Ukrainer in der Diaspora zu vernetzen. Vjatjeslav Jankowie ist seit 7 Jahren in Deutschland und er arbeitet für diesen Verein, für UKRDIM. Schönen guten Morgen, Herr Jankowie.
Ja, schönen guten Morgen.
Was heißt UKRDIM?
UKRDIM ist eine Abkürzung von ukrainisches Haus eigentlich. Es bedeutet nicht nur echtes Haus, sondern auch ein digitales Haus sozusagen. Wir haben vor 2 Jahren mit dieser Idee angefangen, dass wir zuerst einen digitalen Raum für Ukrainer und Ukrainerinnen anbieten wollen und dann später auch vielleicht einen echten Raum. Und in diesem Raum können Ukrainer und Ukrainerinnen etwas Neues auf Ukrainisch über Deutschland, Berlin lernen, aber auch andere Ukrainerinnen kennenzulernen.
Okay, wenn Sie sagen, es ist auch ein digitales Haus, also eine Plattform, dann vermute ich mal, steckt da von Ihnen viel Arbeit drin. Sie sind Softwareentwickler von Beruf her. Wer macht denn sonst noch so mit bei UKRDIM?
Ja, ich bin Softwareentwickler seit 15 Jahren und es hilft uns in diesem Bereich, in dem wir machen das. Und wir sind jetzt 10 ehrenamtliche Ukrainer und Ukrainerinnen. Mhm. Und manche sind manchmal mehr aktiv, manche weniger. Und alle diese Leute haben uns mit einfache Frage beigetreten, wie kann ich helfen? Und haben wir uns sozusagen so gefunden.
Was genau bieten Sie an? Was machen Sie?
Es ist ein bisschen anders vor dem Krieg und nach dem Beginn des Krieges. Vor dem Krieg es war eigentlich mehr eine Webseite mit der Information, mit verschiedenen Kontakten und so weiter und so fort. Aber nach dem Beginn des Krieges haben wir uns sozusagen umgestellt und machen wir auch andere Dinge zusätzlich zu diesen Informationen, die sehr, sehr hilfreich sind für die Ukraine hier, die gerade angekommen sind. Zum Beispiel, wir haben Ich denke, mehr als 44 verschiedene Artikel auf Ukrainisch geschrieben für die Integration der Ukraine in Deutschland und auch vier diese Workshops, Seminars gemacht. Und alle sind für diese Integration benötigt, weil zum Beispiel am Anfang des Krieges die Information, die wurde sehr, sehr oft benötigt, einfach ein Einleitung sozusagen, was mache ich jetzt? Und an unserer Webseite die erste Information wurde zehntausende Mal gefunden. Jetzt sprechen wir schon von mehr als 120.000 von Benutzern, die alle diese Informationen schon gelesen haben. Und dieser Bedarf für die Information ist enorm. Es gibt natürlich offizielle Informationen von dem Berlin oder andere Länder, aber es ist immer nicht genug.
Was interessiert denn die Menschen aus der Ukraine, die wegen des Krieges nach Deutschland kommen, die ihre Heimat verlassen müssen? Was interessiert die hier am meisten? Wobei brauchen die meiste Unterstützung?
Es ändert sich ein bisschen mit der Zeit. Zum Beispiel am Anfang, das war sehr einfache Information, wie fange ich an und so weiter. Und jetzt, es transformiert sich. Zum Beispiel nach halbes Jahr, was diese Information über Integrationskurse, Sprache lernen, dann auch Wohnung zu finden und so weiter und so fort. Und jetzt, wir sehen von unserer Statistik, die wir an der Webseite haben, dass es geht schon mehr um die Arbeit, wie Arbeit zu finden und auch wie weiter zu lernen, zu anderen Ausbildungen zu gehen und so weiter und so fort.
Das berichtet Vyacheslav Jankowie. Er arbeitet für den Verein Ukredim, das heißt ukrainisches Haus. Und dieser Verband soll helfen beim Ankommen in Deutschland für Landsleute aus der Ukraine. Besten Dank für das Gespräch.
Danke.
Und Sie haben es gemerkt, wir haben dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet. In der Sendung hier möchte ich gerne jetzt Ihre Geschichten hören. Wo helfen, wie unterstützen Sie denn mit Geld, mit Sachspenden? Haben Sie ein Arbeitszimmer freigeräumt? All das möchten wir gerne wissen und natürlich auch erfahren, wie es den Menschen, die in den vergangenen 12 Monaten nach Deutschland gekommen sind, hier inzwischen geht. Vielleicht sind manche im Job. Wie sieht's in der Schule aus? All das würde mich interessieren. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Genau, und die Sendung funktioniert ja so, dass Sie sich im besten Falle, also nicht, dass ich Ihnen das wünschen würde, aber für uns wäre es schon nicht ganz schlecht, dass Sie sich über ein Thema ärgern oder auseinandergesetzt haben, eine Diskussion hatten zu einem bestimmten Thema, ob das jetzt was ist, was bei Ihnen im Kiez ein Thema ist oder aber global, dazwischen ist auch alles möglich. Wir wollen wissen, was bewegt Sie und was wüssten Sie gerne hier mal 3 Stunden lang diskutiert. Genauso geht das nämlich. Sie schreiben uns eine Mail an dieweber@radio1.de und sagen, was Sie umtreibt, wie Sie auf dieses Thema gucken, und dann machen wir hier eine 3-stündige Sendung draus. Drehen und wenden das Thema und holen die Meinung weiterer Hörerinnen und Hörer dazu. Also die Adresse dafür nochmal 033. Na Quatsch, das ist die Telefonnummer. Die Adresse fürs Thema, dieweber@radio1.de, und das heutige Thema ist, dass wir gerne von Ihnen wissen und erzählt bekommen möchten, wo und wie Sie Menschen aus der Ukraine unterstützen seit einem Jahr. Welche Geschichten gibt es da? Was fällt Ihnen auf? Wie sind diese Leute hier angekommen? Wie sind die Leute untergekommen? Und dafür dann hin wiederum die Potsdamer Telefonnummer 0331 70 99 111. Und wir rufen Sie auf, bei uns anzurufen und uns zu erzählen, wie Sie helfen, wie Sie Ukrainer und Ukrainerinnen unterstützen, die seit einem Jahr nach Deutschland kommen und hier Hilfe suchen, die geflohen sind vor dem Krieg, der vor einem Jahr großflächig in die Ukraine getragen wurde von Russland. Gemeldet bei uns hat sich Johanna, und die hat, soweit ich das weiß, eine Frage.
Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr meine jetzige beste Freundin kennengelernt. Aljona kommt aus Kiew und ist im März letztes Jahr mit ihrer Tochter, ihrem Kater und ihrer Hündin geflüchtet aus der Ukraine. Und das einzig Negative ist, dass Aljona ist freischaffende Künstlerin. Sie ist Illustratorin und Tattoo-Artist. Und dadurch, dass sie hier ihren eigenen Lebensunterhalt verdient, müsste sie sich auch selber versichern. Und sie wird hier in Deutschland von keiner Krankenversicherung genommen, weil selbstständige Tattoo-Artists irgendwie anscheinend von unseren Krankenversicherungen nicht akzeptiert werden. Vielleicht hat ja irgendjemand einen super guten Tipp, was wir da noch probieren könnten.
Also, die möchte sich ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen, geht aber nicht wegen Fragen der Krankenversicherung. Leider, Johanna, ziehe ich da auch blank, aber vielleicht haben wir ja jemanden hier in unserer geneigten Hörerschaft, der oder die sich bei uns meldet mit einem guten Tipp. Oder aber Leute mit vergleichbaren Geschichten und Erfahrungen, die weiterhelfen können. 0331 70 99 111. Sie haben die Bilder sicherlich alle noch vor Augen, die wir vor einem Jahr gesehen haben, Ende Februar am Berliner Hauptbahnhof. Auf der einen Seite Schlangen von Menschen, viele mit Zetteln in der Hand, auf denen draufsteht, was für eine Art von Unterkunft sie zu bieten haben. Ein Bett, eine Ausziehcouch. Auf der anderen Seite noch mehr Menschen, meist Frauen und Kinder, bepackt mit Koffern. Menschen, die eine Unterkunft brauchen. Was der Staat nicht geschafft hat, wurde von Ehrenamtlichen, wurde von anderen Freiwilligen gemacht. Jemand, der diese Zeit aus einem anderen Blickwinkel erlebt hat als ich, vermute ich mal, ist mein Kollege Christian Meyer. Seine Frau ist Ukrainerin und die haben ihre eigene Geschichte erlebt. Hallo Christian.
Hi Katja.
Wie war das bei euch? Also wart ihr auch am Hauptbahnhof oder wie kam das bei euch überhaupt alles an, das Geschehen?
Nee, so weit kamen wir gar nicht. Ich kann mich da noch ziemlich gut dran erinnern. Unser Kind war damals 7 Monate alt und als meine Frau gerade stillen war, klingelten auf einmal alle Telefone. Nachbarn und Bekannte haben versucht, uns zu erreichen, denn die haben jemanden gebraucht, der Ukrainisch kann. Meine Frau war dann erstmal weg und in der Zeit darauf sollte sich das auch erstmal nicht ändern.
Und dann wurde das immer mehr. Meine Nummer wurde weitergegeben. Die Menschen unter sich haben anscheinend gesagt, hier könnt ihr euch Hilfe holen. Und dann haben wir viele bei Bekannten, Freunden untergebracht. Ich habe ganz viele Amtsgänge mitgemacht, Arztbesuche. Die Geschichte, die ich nie vergessen werde, ist eine Mutter, die 2 Wochen nach der Geburt mit ihrem Kleinkind fliehen musste aus Odessa. Für die haben wir eine Hebamme organisiert, eine Unterkunft organisiert. Und inzwischen ist die mit ihrer ganzen Familie in die USA ausgewandert.
Boah, klingt nach einer intensiven Zeit. Was weißt du über die Menschen, die deine Frau begleitet hat auf diesen ganzen Amtsgängen? Wo sind die untergekommen?
Das waren dann wirklich leere Zimmer oder die berühmte Gästecouch im Arbeitszimmer von Kollegen und Freunden oder Bekannten. Aber eine kleine Gruppe hatte eben auch das Glück, am Hauptbahnhof an Henning und Stella zu geraten. Die hatten was Besonderes zu bieten, und zwar eine ganze Wohnung im Geschäftshaus seiner Firma, und die stand frei.
Da war ich klar, dass ich dann auf jeden Fall nicht nur ursprünglich gedacht, mit einer Mutter mit 2 Kindern nach Hause komme, sondern da offensichtlich die Wohnung vielleicht auch doppelt genutzt werden kann oder geteilt werden kann oder irgendwas. Und so war es denn, dass ich an unsere jetzigen Mitbewohnerinnen da gekommen bin. Das sind 3 Familien oder 3 Mütter mit jeweils Kindern, also insgesamt 9. Und die haben sich auf der Flucht geschworen, immer zusammen zu bleiben. Und deswegen war das für die natürlich dann die einzige Möglichkeit, die sich da jetzt bot.
Und da haben richtig viele Leute mit angepackt und geholfen. Innerhalb kürzester Zeit wurde Mobiliar und alles zum Leben von den Leuten aus dem Kiez organisiert. Die Hilfsbereitschaft hat bis heute noch nicht abgenommen. Und den beiden, Stella und Henning, geht das alles immer noch ziemlich nah.
Das war der Moment, wo man auch so realisiert, dass es einfach auch jedem passieren kann und dass niemand davor gefeit ist, dass man in eine Lage kommt, wo man vielleicht flüchten muss.
Die haben die gleichen Berufe wie wir, die haben ähnliche Umfelder. Also das war jetzt ja von der Art des Lebens, wo die rausgerissen sind, eigentlich genau das Ähnliche wie bei uns.
So, dann sprechen wir jetzt hier in dem Fall von 9 Menschen in einer Wohnung. War das dann irgendwie zeitlich befristet oder wohnen die da noch?
Im Moment wohnt da in Anführungszeichen nur noch eine Frau mit ihren 3 Töchtern. Die anderen beiden sind mit ihren Kindern wieder zurück in die Ukraine, genau in einen Vorort von Kiew gefahren. Ich habe eine der beiden einfach mal gefragt, warum sie wieder zurück ist. Und Tatjana hat mir dann diese Sprachnachricht geschickt.
Weil wir meinen Mann, den Papa, meine Mutter, die Verwandtschaft, das Land und die Sprache sehr vermisst haben. Mein Kind, meine ältere Tochter, hat angefangen, sich sehr zu verschließen. Sie hat ihren Papa so sehr vermisst, ihre Freunde. Sie ist ja auch gerade in der Pubertät und wollte dann auch gar nicht aus ihrem Zimmer rauskommen. Der jüngsten Tochter hat es in Berlin sehr gefallen. Sie hat Schmetterlinge im Bauch, wenn sie sich an die Zeit erinnert, die wir in Berlin verbracht haben. Aber sie hat auch ihre Liebsten vermisst. Deswegen nach und nach ist erst meine Schwester zurück in die Ukraine gefahren und anschließend ich mit meinen Kindern und meiner Nichte.
Also die Familie als Auslöser, um wieder zurückzufahren. Bei dir war es ja ähnlich, nur andersrum. Du hast Familie aus der Ukraine hierher geholt. Die wohnt jetzt auch zum Teil bei euch. Wie läuft das ab?
Ja, ich habe unter anderem mit meinem Vater die Nichte meiner Frau und ihren 18-jährigen Freund von der polnisch-ukrainischen Grenze geholt. Seit Anfang Dezember wohnt ihr jetzt bei uns in einer 2,5-Zimmer-Wohnung mit 5 Leuten. Ist es aber schon, ein bisschen tricky, sage ich mal. Mhm. Alles in allem läuft es aber ganz gut. Aber ein Problem gibt's, und zwar sind sie auch hier immer wieder mit der russischen Sprache konfrontiert.
Es fällt mir nicht gut, dass ich muss mit vielen russischsprachigen Übersetzer kommunizieren. Und Probleme für mich, dass sie verstehen nicht, dass ich kann nicht Russisch sprechen oder ich möchte nicht.
Ukrainisch ist halt nicht Russisch. Bei manchen Angelegenheiten kann es zwar die, ich sag mal, seichte Kommunikation erleichtern, aber da gibt es halt schon einen ziemlich großen Unterschied. Das Problem, bei vielen öffentlichen Aufgaben, zum Beispiel im und auf einem Amt oder eben im Krankenhaus, kommen russische Dolmetscher zum Einsatz.
Christian Meyer war das hier. Er hat gesprochen über die Hilfe und Unterstützung, die vor einem Jahr gefragt war und die seither gebraucht und angeboten wird, unter anderem von ihm und seiner Familie. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Und wir besprechen in dieser Sendung, welche Erfahrungen Sie haben, so Sie versuchen, Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten, zu unterstützen. Welche Geschichten haben Sie da erlebt? Welche Erfahrungen gemacht? Und wo klemmt's? Und gemeldet hat sich bei uns Johanna. Und die sagt, sie hat sich sehr angefreundet mit einer Aljona, die gerne arbeiten möchte. Die ist Grafikerin und Tätowiererin und hat große Schwierigkeiten, unterzukommen als Selbstständige, als freischaffende Künstlerin sozusagen. Keine Krankenkasse will sie haben. Und da gibt es bei uns tatsächlich einige Hörerinnen, die dazu was zu sagen haben. Julia zum Beispiel.
Ja, also ich habe jetzt so eine Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich würde sagen Künstlersozialkasse. Ich habe halt früher in so einem Percussion-Zentrum gearbeitet, wo ja ganz viele selbstständig gearbeitet haben und dann halt keine Verträge haben und als selbstständige Lehrkräfte oder so halt als Musiker irgendwie arbeiten und alles, was so künstlerisch ist. Und ich glaube, so Designer, Webdesigner und so, die machen das auch. Und dann zahlt man ja da und dann gilt man, glaube ich, schon auch als versichert so richtig.
Genau, wenn das so klappt, ist das dann wohl die Versicherung der Wahl. Und einen ähnlichen Vorschlag, um nicht zu sagen genau denselben, hat Sabine.
Da darf sie eigentlich nicht abgewiesen werden und ist dann auch so Art pflichtversichert mit einem halben Beitrag. Da soll sie sich mal hinwenden.
Also für diese Geschichte, für Aljona und für vergleichbare Fragen mal einen Anruf bei der Künstlersozialkasse setzen und fragen, wie sieht's aus? Nehmt ihr mich oder vielmehr müsst ihr mich nicht nehmen? Das ist ja nun wirklich eine Spezialfrage. Gleichwohl betrifft die bestimmt viele und ich vermute, es gibt noch mehr Fragen, aber vielleicht auch Antworten und Erfahrungen bei Ihnen zum Thema. 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und das ist die volle Wahrheit. Wir haben ja schon im Laufe der Sendung gesprochen mit einem Mann, der arbeitet für einen Verein, der nennt sich übersetzt Ukrainisches Haus. Und mich ereilt hier die Nachfrage von Ulrike. Wie heißt dieser Verein nochmal? Denn Ukrainisches Haus ist ja die deutsche Übersetzung. Die schreiben sich Ukrdim, also UKR. Das ist eine Abkürzung. Ukrdim, Ukrainisches Haus. Und da Ulrike sich gemeldet hat, würde ich Ihnen gerne auch den Rest Ihrer Mail vorlesen. Die berichtet nämlich, dass sie Anfang März des vergangenen Jahres sehr spontan eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen hat. Eine Mutter mit 2 Kindern, einer 20-jährigen Tochter und einem 9 Jahre alten Sohn. Obwohl sie selbst gerade in gesundheitlicher Not war und auch finanziell es nicht richtig super gut bei ihr aussah. Trotzdem, es war möglich, sie hat es möglich gemacht und sie hat bei Facebook darüber geschrieben und es gepostet. Und so hat sie dann jede Menge zusätzliche Unterstützung finden können für die Familie.
denn durch einen glücklichen Zufall und weil offenbar die richtige Person diesen Post gelesen hat, konnten die nach gut 6 Wochen dann sogar eine Einzimmerwohnung in Rüdersdorf beziehen. Also so eine glückliche Fügung gab es, denke ich, häufiger. Und Geschichten wie diese wollen wir heute sammeln unter 0331 70 99 111. Und falls Sie auch nochmal wissen wollen, wie heißt nochmal diese Plattform, auf der man sich vernetzen kann, digital und so von Mensch zu Mensch, Ukrainisches Haus auf Deutsch und Ukredim ist der Originalname. Vorhin ging es hier um die Webseite von Ukredim, Ukrainisches Haus. Die sorgen für Vernetzung unter Menschen, die aus der Ukraine nach Berlin gekommen sind. Und geschrieben hat mir auch Benjamin und der weist nochmal hin auf die Seite germanyforukraine.de, also for als 4 geschrieben, www.germanyforukraine.de. Die hat er nämlich im vergangenen Herbst mit aufgebaut, auch im Auftrage des Innenministeriums. Und das ist so eine Art Wegweiser zu allen möglichen Fragen, die auftauchen, wenn man hier neu ankommt. Die Seite gibt es auf Deutsch wie auf Ukrainisch und sollte dann hiermit nochmal genannt sein. Wir sammeln ja Geschichten vom Ankommen, vom Unterkommen ja auch erstmal so im ganz einfachen Sinne und dann auch von Geschichten über die weitere Unterstützung. Und gemeldet bei uns hat sich Hörer Uwe und der arbeitet demnächst, so habe ich das verstanden, wieder in einer Willkommensklasse.
Ja, was auch einfach eine Schwierigkeit ist, ist eben, die Kinder sind teilweise traumatisiert. Da sind auch die normalen Lehrer und Lehrerinnen einfach überfordert. Die müssten dann da natürlich entsprechend mit Psychotherapien, Traumatherapien unterstützt werden. Und ja, da hakt es natürlich auch dran halt. Ne? Also es ist immer, alle sind sehr bemüht und ich finde es ja auch toll, dass Deutschland so ein Land ist, was sehr helfen will. Aber ja, bei manchen Dingen, da bräuchte man dann eben auch noch solche Geschichten. Und da fehlen halt die Therapeuten, die Plätze, das Geld und so weiter. Halt.
Zumal ja Sozialarbeiter, Psychologen, Psychologinnen ohnehin fehlen an den Schulen. Und Uwe fragt sich offenbar, wie sollen wir das auffangen? Vielleicht gibt es aber da ja auch Expertise bei unseren Hörerinnen und Hörern, was therapeutische Ansätze betrifft, therapeutische Unterstützung. Auch diese Geschichten würden uns interessieren unter 0331 70 99 111. Und vor der Sendung konnte ich ein Interview führen mit der Frau, die bei der Flüchtlingshilfe Babelsberg für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge zuständig ist. Und was die zu erzählen hat, hören wir nach Musik von Calexico. Vor einem Jahr, von einem Tag auf den anderen, genauer gesagt vom 23. auf den 24. Februar des vergangenen Jahres, war eine Menge Hilfe nötig, als Tausende von geflohenen Menschen aus der Ukraine an den Bahnhöfen angekommen sind. Eigentlich ist ja der Staat zuständig, wenn es darum geht, ankommende Schutzsuchende unterzubringen. Aber de facto wurde die allererste und in vielen Fällen auch die weitere Unterstützung durch Ehrenamtliche geleistet. Glücklicherweise gibt es dafür schon Strukturen, neue haben sich gebildet, aber eben auch bewährte Strukturen, Vereine wie die Flüchtlingshilfe Babelsberg e.V. Die unterstützen alle Menschen, die neu ankommen in Deutschland. Und am Telefon habe ich jetzt Sona Yegyayan, die dort die Hilfe für Menschen aus der Ukraine koordiniert. Guten Morgen, Frau Yegyayan.
Schönen guten Morgen.
Wie können Sie und wie kann Ihr Verein Menschen aus der Ukraine unterstützen? Also wo helfen Sie?
Wir helfen ganz konkret im Alltag beim Ankommen. Erst einmal, wenn Leute hier in Potsdam ankommen und eine Orientierung brauchen, Hilfe wirklich mit den alltäglichen Dingen, mit Gänge zu Ämtern, zu Ärzten, sich einfach in der Stadt zurechtfinden, erste Kontakte knüpfen und dann natürlich im Laufe der Zeit dann mit Sachen wie Sprachangebote, mit Anmeldungen in Kindergärten und Schulen, sich ein bisschen zurechtfinden in der neuen Gesellschaft. Das ist da, wo wir mit unseren tollen Ehrenamtlichen dann den Ball aufnehmen.
Dann fangen wir mal mit einer ganz harten Nuss an. Der Potsdamer Wohnungsmarkt, der ist wirklich hart. Können Sie da auch helfen bei der Suche nach einer neuen Bleibe?
Das machen wir nicht. Wir können, es ist wirklich ein ganz enger Markt. Es ist schwierig. Es ist auch der größte Frustpunkt oder der größte Verunsicherung vor sehr vielen Leuten, sowohl für unseren Ehrenamtlichen als diejenigen, die wir unterstützen möchten. Was wir tun können, ist Leute helfen, wenn Sie Bewerbungen schreiben auf Anzeigen, die Sie selber finden. Wir können helfen zu sagen, wie und wo man guckt. Wir können begleiten, wenn jemand das Glück hat, einen Termin für eine Wohnungsbesichtigung, dass jemand mitgeht und hilft beim Übersetzen und beim Draufschauen, was ist hier üblich, was ist in Ordnung, was ist vielleicht ein Punkt, an dem man verhandeln könnte. Mhm. Damit können wir helfen. Und wir helfen natürlich, indem sehr, sehr viele Leute in dem letzten Jahr sich als Gastgeber angeboten haben, was überhaupt nicht so einfach ist, aber das haben unheimlich viele Menschen getan über kurze oder längere Strecken und dann den Übergang von einer Wohnsituation dann in dem darauffolgenden.
Eine Kollegin, die in Potsdam lebt, hat mir erzählt, in Berlin wäre es ja überhaupt kein Problem, einen Deutschsprachkurs zu bekommen. In Potsdam und generell in Brandenburg dagegen wirklich schwierig, da einzuergattern. Wie sieht das konkret aus bei Ihnen? Können Sie da unterstützen?
Das können wir tatsächlich. Wir erleben ganz unterschiedliche Geschichten von Leuten. Wenn es noch nicht so ganz klar ist, wie lange sie hier bleiben wollen, dann ist auch oft die Entschlossenheit, Deutsch zu lernen, noch nicht so ganz ausgeprägt. Da helfen wir mit unseren niedrigschwelligen Angeboten in Erzählgruppen, Willkommenstreffen, Patenschaften, Sprachtandems. Das machen wir. Wir haben aber auch Leute, die wirklich Leute an die Hand nehmen und helfen, dass sie tatsächlich einen Kurs finden, ob es an einer Volkshochschule ist oder die Integrationskursen, die staatlich gefördert sind. Und wenn man einmal da den Fuß in die Tür hat, dann merken wir, dass da oft so eine Eigendynamik entsteht und dass die Kurse dann auch weitergehen.
Mhm. Ziemlich gehakt hat es auch beim Schulbesuch der Kinder. Das sind ja viele Kinder auch gekommen. Erst kamen beispielsweise die Amtsärzte nicht hinterher mit ihren Schuleingangsuntersuchungen. Dann fehlen aber, dazu gab es gestern aus Berlin frische Zahlen, auch nach wie vor Schulplätze in Berlin über 1600. Wie sieht das aus in Potsdam?
Über die genauen Schulplätze, das weiß ich tatsächlich nicht. Da kann ich nicht so viel dazu sagen. Was ich sagen kann, ist, dass wir merken, wie schwierig es manchmal ist, für Kinder in die Schule gut anzukommen, obwohl da eine unheimliche Offenheit ist und Wohlwollen, gerade von Kindern, die sagen, jetzt merken wir, da sind neue Kinder da, wir gehen auf sie zu, die fehlende Sprachkenntnisse sind ein Problem. Da würden wir sehr, sehr gerne auch noch mehr begleiten können, unterstützen können in den Schulen. Der Willen ist da, aber es ist nicht so einfach, wenn die Kinder nicht wissen, bin ich wirklich für längere Zeit hier, muss ich mich darauf einlassen. Es gibt relativ wenig Schulen, die Willkommensklassen haben, so wie das vor Jahren der Fall war. Jede Schule versucht, sich irgendwie selber durchzuwursteln, wenn man das Glück hat, dass man im Kollegium Leute haben, die Ukrainisch oder Russisch sprechen können, dann bringen sie sich sehr ein. Ansonsten läuft eine ganze Menge einfach außerhalb von den Schulen.
Häufiger hieß es, und bei Ihnen habe ich das jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass manche Kinder oder Familien dann eben doch lieber zu Hause per Laptop und Online-Unterricht der Heimat verbunden bleiben. Zumal, das muss man ja auch sagen, anders als in Deutschland, der ukrainische Online-Unterricht wohl ganz gut funktioniert. Das erleben Sie auch so?
Das erlebe ich auch so und ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie das lieber tun, sondern was ich erlebe, ist, dass sie das sowohl als auch tun. Dass sie hier, die sind nun natürlich schulpflichtig, die gehen auch zur Schule, aber nach der Schule gehen sie wieder zur Schule und zwar online in der Ukraine. Es ist eine unheimliche Belastung für viele Kinder.
Jetzt verstärkt die russische Armee seit ein paar Wochen ihre Luftangriffe auf die Ukraine und kann durchaus sein, dass diese Angriffe jetzt zum Jahrestag des Überfalls nochmal intensiviert werden. Rechnen Sie damit, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Ukrainer, Ukrainerinnen nach Deutschland kommen werden?
Es sieht sehr danach aus. Ja, das ist das, was wir merken, was wir auch seit dem Jahreswechsel gemerkt haben. Es ist nicht so der gleiche Menge an Leuten, die täglich ankommen, aber die kommen noch. Und wir gehen davon aus, das wird noch eine ganze Weile so bleiben. Dass Leute zurückgehen, ist im Moment wieder ein bisschen weniger. Das hatten wir vor einigen Monaten gehabt. Aber ich glaube, es bleibt einfach eine sehr dynamische, brisante Sache noch eine ganze Weile.
Das sagt Sonja Jegiaja. Sie koordiniert die Hilfe für Menschen aus der Ukraine im Verein Flüchtlingshilfe Babelsberg. Besten Dank für Ihre Zeit heute.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Der großflächige Angriff der russischen Armee auf die Ukraine hat Pläne und Hoffnungen vieler Menschen zunichte gemacht. Ukrainer und Ukrainerinnen mussten seither entweder ihr Land verteidigen oder aber ihr Land verlassen. Sie mussten fliehen vor Bomben, vor Menschenrechtsverletzungen. Der ehemalige Journalist Andreas Tölke hilft nicht erst seit einem Jahr. Schon 2015 hat er sein Leben vollkommen umgekrempelt angesichts der vielen Menschen, die damals als Geflohene nach Deutschland gekommen sind. Inzwischen organisiert er für den Verein Be an Angel die Evakuierung aus Edessa und auch die Unterstützung vor Ort. Und ich dachte, als ich das Interview vorbereitet habe, wir erreichen Sie, Herr Tölke, in Odessa, aber ich erreiche Sie in Moldawien. Willkommen bei uns in der Sendung.
Herzlichen Dank. Ja, wir sind gestern Nacht bei brüllender Kälte, es war wirklich gruselig, mit zwei Familien aus dem Süden bei Nikolajew dann in Odessa vorbei in Moldawien angekommen.
Das heißt, Sie begleiten Menschen aus der Ukraine raus nach Moldawien in diesem Fall. Wie stelle ich mir das vor? Wie organisieren Sie diese Hilfe? Sie brauchen vermutlich Menschen, Sachspenden, Fahrzeuge, Papiere?
Geld. Das hört sich so blöd an, aber es ist so. Wir machen das seit dem 4. März, dass wir in die Ukraine fahren. Ich lebe seit mittlerweile einem Monat fest in der Ukraine. Vorher bin ich immer nur rein und raus. Und wir evakuieren aus der gesamten südlichen Ukraine bis Zaporozhye. Das kennt man aus den Nachrichten wegen des AKWs. Mhm. Wir haben bis jetzt über 18.000 Menschen evakuiert aus dieser Region. Das sind bestätigte Zahlen vom Crisis Management der Regierung Moldawiens. Das ist keine erfundene Zahl von uns.
Das heißt, Moldawien ist das Land, das Sie ansteuern? Oder gucken Sie, wo geht was?
In Moldawien ist eines der ärmsten Länder Europas. Und wir haben uns ganz am Anfang dafür entschieden, hierher zu kommen, weil aus der Ukraine, aus dem Süden, ist das erste Anlaufland. Mhm. Das heißt, wir waren dann mit einem Affenzahn 350.000 Menschen. Das Land selber, Moldawien selber, hat 2,4 Millionen Einwohner. Man kann sich vorstellen, das ist kleiner als Berlin von der Einwohnerzahl, was das bedeutet. Und dann haben wir angefangen, hier aus Moldawien zu evakuieren. Erst nur nach Deutschland, immer in Absprache mit den aufnehmenden Behörden, mit denen wir in der Regel übrigens sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Und das hat sich ausgeweitet, dass wir jetzt Einzelevakuierung besonders von gefährdeten, kranken Kindern, Frühgeburten nach Italien machen. Da haben wir eine sehr gute Kooperation mit einem Kinderkrankenhaus. 6 Babys konnten wir ausfliegen, 1 ist leider verstorben.
Jetzt evakuieren Sie aktuell nach Moldawien und haben ja geschildert, dass die Menschen da auch Unterstützung brauchen. Es klang vorhin schon zart an, irgendwie von dem Senden von Zahnpasta, Tuben oder Klamotten. Raten Sie ab, Sie brauchen Geld.
Das wird mit den Einzelkoordinierungen, wir haben 2 Standbeine. Das eine ist die Evakuierung aus dem Süden, das andere sind Güter, die wir im Norden reinbringen. Dort haben wir 2 Warenlager, da sind bis jetzt eingegangen 4.700 Tonnen medizinische Hilfsgüter. Wir haben gerade abgeschlossen ein Generatorenprojekt, es sind 1.700 Generatoren in 5 verschiedenen Energieklassen gewesen, die jetzt von Lviv aus verteilt werden. Das heißt, wir sind mittlerweile in Moldawien, in der Ukraine, in den USA und in Deutschland als NGO vertreten, was wir handeln, was wir verschieben, sind wirklich unfassbar große Mengen. Für diese großen Mengen brauchen wir Geld oder Sachspenden. Ich sag's mal ganz lapidar, ab 17 Tonnen Medikamente, Babynahrung, Hygieneartikel kann sich jeder jederzeit bei uns melden. Wir haben nicht die Kapazitäten, Einzelspenden, wo jemand sagt, ich räume meinen Kleiderschrank auf. Das ist total bezaubernd und großartig und extrem hilfreich. Wir können das überhaupt logistisch nicht mehr auf die Reihe kriegen.
Jetzt haben Sie Ihr Leben ja komplett umgekrempelt. Wie gesagt, nicht erst seit einem Jahr, sondern seit mehreren Jahren. Aber dann jetzt, glaube ich, doch nochmal eine andere Zündungsstufe gezogen, weil Sie ja jetzt tatsächlich vor Ort leben.
Im Kontext mit Krieg wäre ich mit solchen Vokabeln vorsichtig.
Okay, weil Sie ja jetzt vor Ort leben und eben die Hilfe nicht mehr von Deutschland, von Berlin aus, wo Sie vorher gelebt haben, organisieren. Wie kommen Sie klar? Sie brauchen doch sicher auch Unterstützung.
Ich als Mensch?
Ja.
Ich komme ganz gut klar. Der liebe Gott hat mich ausgestattet mit unfassbaren Resilienzen. Und ganz ernsthaft, ich war gestern in einer Unterkunft für Flüchtlinge und hatte dort eine 86-jährige blinde Frau im Arm, die mir über den Kopf gestreichelt hat. Und ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Ich gebe es gerne und offen zu. Aber das sind auf der anderen Seite auch genau die Momente, die mir unglaubliche Kraft geben. Und ich denke, wir schaffen es. Wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen den Leuten helfen. Wir dürfen die nicht alleine lassen. Wir dürfen uns nicht verschrecken lassen von merkwürdigen, kruden Theorien, die aus komischen Ecken in Deutschland kommen, sondern die Menschen brauchen vor Ort, hier in der Ukraine, unsere Unterstützung. Dafür haben wir in Berlin ein sensationelles Büro. Ich bin ja hier keine One-Man-Show. Wir haben Teams in der ganzen Welt verstreut, die so toll zusammenarbeiten, die sich den Arsch aufreißen, um es deutlich zu sagen, 16 bis 18 Stunden am Tag. Und sowas funktioniert dann auch. Und das funktioniert für mich und trägt mich.
Sagt Andreas Tölke vom Verein Be an Angel. Und wir haben ihn in Moldawien erreicht. Er hilft und unterstützt bei der Evakuierung von Menschen aus dem Süden der Ukraine. Besten Dank, dass wir Sie anrufen durften. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Ich danke.
Wir sammeln in dieser Sendung Geschichten, Erfahrungen, die Sie gemacht haben bei der Hilfe für Menschen, die die Ukraine verlassen mussten. Und gemeldet bei uns hat sich Lisa.
Und zwar spreche ich nicht für mich, sondern für meine Eltern. Die haben vor einem Jahr einen ukrainischen Geflüchteten aufgenommen. Ein 18-Jähriger, der eine Behinderung hat an der Hand, deswegen ja auch gehen durfte aus der Ukraine. Und der hat dann fast ein halbes Jahr bei meinen Eltern gewohnt und später ist noch seine Freundin mit eingezogen und meine Eltern haben sich ganz liebevoll um ihn gekümmert und alle Behördengänge mit ihm gemacht und inzwischen ist er tatsächlich, sind beide eigentlich fast ein Teil der Familie.
Das hat Lisa zu berichten. Welche Erfahrungen, welche Erlebnisse haben Sie? Vielleicht helfen Sie auch nach wie vor als, keine Ahnung, Sozialarbeiterin, als Lehrer in einer Willkommensklasse. Sie leisten therapeutische Hilfe oder aber ganz konkret in der Organisation. All diese Geschichten möchten wir gerne hören unter 0331 70 99 111. Und vielleicht haben Sie ja auch Erfahrungen im Umgang mit Formularen und Bürokratischem.
Ich hatte vom März bis zum Ende Oktober drei Ukrainerinnen bei uns im Haus. Also die hatten zwei Jungs dabei. Ich habe gute Erfahrungen mit den Frauen gemacht, dramatische Erfahrungen mit der Verwaltung. Ich wohne im Havelland in Falkensee und das Problem bei uns war, dass die Bescheide, die dann vom Jobcenter kamen, um für die Unterstützung, Grundsicherung, derartig kompliziert waren. Also es waren 10-seitige Bescheide, wo kein Mensch durchblickt. Ich bin Verwaltungsbeamter seit etlichen Jahren. Es war wirklich grausam. Die Mitarbeiter im Jobcenter sind doch von der Arbeit her so stark beeinflusst, von der Menge her, dass sie sich kaum Zeit nehmen können, um einfach mal Fragen zu beantworten. Also es ist wirklich schwierig.
Das hat Ingo zu berichten, der sich nun mal auskennt mit Verwaltungssprech und der trotzdem nicht geblickt hat, was ihm da an Formularen ins Haus geflattert ist, als er einfach nur helfen wollte. Vielleicht gibt's Tipps von Ihnen, was in so einem Fall zu tun ist oder wo es vielleicht irgendwie einfacher ist. 0331 70 99 111. In dieser Sendung, in der es geht um die praktische Hilfe für Menschen, die ihre Heimat, die Ukraine, verlassen mussten. Und wir haben uns natürlich auch bei unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten umgehört. Wie läuft's denn beispielsweise in Großbritannien? Das erfahren wir von Gabi Biesinger.
Während nach Kriegsausbruch die Länder der EU relativ schnell alle Visapflichten für Ukrainerinnen und Ukrainer abschafften, setzte die britische Regierung das Programm Homes for Ukraine auf. Dabei mussten aus dem Kriegsgebiet Geflüchtete bereits Kontakt zu einem britischen Gastgeber vorweisen, der bereit war, sie aufzunehmen. Rund 150.000 Menschen kamen auf diese Weise ins Land und rund 65.000 weitere, die bei Verwandten in Großbritannien unterkommen konnten. Homes for Ukraine war auf ein halbes Jahr angelegt. Obwohl es für die Gastfamilien finanzielle Unterstützung gibt, die kürzlich sogar erhöht wurde, möchten viele Gastgeber, die sich für 6 Monate verpflichtet hatten, ihre Wohnungen und Häuser lieber wieder für sich haben. Noch aber bieten 75% der ursprünglichen Gastgeber den Geflüchteten weiter Obdach. Doch durch die Inflation, stark gestiegene Preise und Mieten erschweren es den ukrainischen Gästen inzwischen zusätzlich, allein Fuß zu fassen, selbst wenn sie Arbeit gefunden haben. Statistiken zeigen, dass derzeit rund 4.000 ukrainische Familien Obdachlosenhilfe erhalten, inzwischen aber einem von 10 ukrainischen Flüchtlingen die Zwangsräumung droht. 70 Parlamentsabgeordnete quer durch alle Parteien haben gerade in einem Brief die Regierung aufgefordert, angesichts dieser Missstände Hilfe zu organisieren.
Keine guten Nachrichten, die Gabi Biesinger da hat aus Großbritannien. Und wir hören, wie sieht's in Frankreich aus. Von dort berichtet Stefanie Markert.
Lia wird am Pariser Rachmaninow-Konservatorium kostenlos unterrichtet. Jede Klavierstunde schenkt ihr ein bisschen Frieden. Die Teenagerin ist mit Mutter und Bruder 3 Wochen nach Kriegsbeginn aus Odessa geflohen. Frankreich hat nach Angaben des Weltflüchtlingswerks bis Ende Januar über 118.000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Das Innenministerium meldet 2022 fast 66.000 ukrainischen Erwachsenen einen temporären Schutzstatus erteilt zu haben. Sie dürfen arbeiten, bekommen Gelder wie Asylbewerber, bis zu 440 Euro im Monat, werden bei der Wohnungssuche unterstützt und können Wohn- und Kindergeld beantragen. Sie werden krankenversichert und ihre Kinder eingeschult. Radio France hat ein großes Spendenkonzert organisiert und Präsident Macron eine Ukraine-Konferenz, die über 1 Milliarde Euro an Hilfsgeldern zusammengebracht hat, damit die Ukraine über den Winter kommt. Paris liefert auch Waffen. Ein Jahr nach Kriegsbeginn haben 2/3 der französischen Bevölkerung einer Umfrage zufolge eine positive Meinung über die Ukraine und eine noch größere Mehrheit will das Land weiter unterstützen.
So der Bericht aus Frankreich. Wir sammeln hier weiterhin Berichte aus Berlin und Brandenburg und zwar unter 0331 70 99 111. Sie sind die Korrespondenten und Korrespondenten.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sammeln weiterhin Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse ein zum Thema Unterstützung für Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Und vorhin rief schon mal ein Hörer an, der sagte ja, was wirklich gebraucht wird. Also der arbeitet in Willkommensklassen, ist Lehrer. Und der sagte, der Uwe, was gebraucht wird, ist auch therapeutische Unterstützung. Die fehlt an allen Ecken und Enden, nicht nur bei uns in der Schule. Daraufhin hat sich bei uns eine Hörerin gemeldet, die möchte anonym bleiben. Und die hat Folgendes zu berichten.
Die Kummer gegen Kummer hat jetzt fast seit einem Jahr eine ukrainische Helpline und dort können sich Kinder, Jugendliche, Eltern oder auch Angehörige von Montag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr anonym und kostenlos melden. Man findet das einmal über die Internetseite www.nummergegenkummer.de erreichbar ist diese kostenlose Nummer unter 0800 500 2250. Und da sitzen dann Berater und Beraterinnen dran, die sowohl ukrainisch wie auch russisch oder zumindest eins von beiden sprechen. Und da kann eigentlich über alles geredet werden, gerade wenn auch dann die Kinder und Jugendlichen Sorgen, Probleme haben.
Also das ist die Empfehlung in diesem Fall, die Nummer gegen Kummer. Die hilft natürlich nicht, wenn es jetzt darum geht, dass jemand wirklich langfristig Unterstützung und eine Therapie braucht. Aber sie bieten ein erstes Gespräch an und Unterstützung bei der weiteren Suche nach regelmäßiger Hilfe. Die Nummer gegen Kummer also. Wir schauen in dieser Sendung gerne in andere Länder. Wie gehen die mit dem Thema um, dass wir gerade 3 Stunden lang verhandeln? Heute reden wir ja um Unterstützung, über Hilfe für Menschen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Und vorhin haben wir schon mal gehört, wie in Frankreich und Großbritannien geholfen wird, was da klappt und was nicht. Und jetzt berichtet für uns Marianne Allweis, die ist ARD-Korrespondentin in Tschechien.
Tschechien hat mehr als 500.000 Menschen aus der Ukraine vorübergehend Schutz geboten. Die Regierung schätzt, dass 300.000 von ihnen fest hier leben, meist Frauen und Kinder. Einige von ihnen hatten schon Verwandte oder Freunde in Tschechien. Zurzeit haben 100.000 von diesen Geflüchteten Ukrainerinnen einen festen Job, meist Vollzeit und oft unter ihrer Qualifikation. Der Arbeitskräftemangel in Tschechien ist groß, die Sprachbarriere ist aber trotz der slawischen Sprachfamilie noch da. Wer sich registriert, hat Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu Hilfsgeldern, zur Krankenversicherung und zu staatlichen Unterkünften. Dafür erhalten Hotels oder Pensionen Kompensationen. Die meisten Menschen sind aber privat untergebracht. Auch dafür gibt es einen finanziellen Ausgleich. Einige Geflüchtete zahlen auch selbst Miete. Die Solidarität mit der Ukraine ist groß, auch wegen eigener Erfahrungen mit sowjetischen Panzern im Land während der Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968. In Umfragen stehen 60% der Tschechinnen und Tschechen hinter der Unterstützung für die Geflüchteten. Das sind etwas mehr als im Sommer, aber etwas weniger als zu Kriegsbeginn vor einem Jahr. Premierminister Peter Fiala hat sich für die große Hilfsbereitschaft bedankt und das Nachrichtenportal Aktualnje schreibt, Tschechien hat sich selbst überrascht. Nach der wütenden Ablehnung der Schutzsuchenden im Jahr 2015 sei dies jetzt das Beste, was Tschechien im zurückliegenden Jahr habe erfahren dürfen.
Berichtet Marianne Alweis aus Prag und sagt, ja, es gibt da sowas wie eine gemeinsame historische Erfahrung, deshalb auch die große Solidarität in Tschechien mit den Menschen, die die Ukraine verlassen müssen. Und das ist ja was, was wir aus Polen auch oft gehört haben. Und aus Polen berichtet für uns Martin Adam.
Rechnet man zurück, seit dem 24. Februar letzten Jahres, dann sind laut polnischem Grenzschutz fast 10 Millionen Menschen aus der Ukraine nach Polen geflüchtet. Das ist etwa ein Viertel der ukrainischen Bevölkerung, aber auch ein Viertel der polnischen. Viele haben nach den ersten Wochen des Krieges die Grenze wieder zurück in die Ukraine überquert. Andere sind weiter Richtung Westen gereist. Gut 1,5 Millionen Menschen sind aber in Polen geblieben. Die meisten von ihnen haben sich und wurden erstaunlich reibungslos in den polnischen Arbeitsmarkt, das Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem integriert. Oft waren es polnische Privathaushalte, Familien, die Geflüchtete zu Hause aufgenommen haben und manchmal bis heute beherbergen. Es gibt auch Sammelunterkünfte, aber es werden immer weniger. Und die polnische Regierung plant, absehbar eine Art Miete zu verlangen, während sie gleichzeitig die finanzielle Unterstützung für private Unterbringungen gestrichen hat. Und Polen leidet auch als Folge des Krieges und der Energiekrise unter einer hohen Inflation. Das Land bewegt sich auf eine Wirtschaftskrise zu und die Menschen merken es. Beim Einkaufen, bei den sprunghaft gestiegenen Kreditraten und auf dem Wohnungsmarkt. Trotzdem herrscht auch ein Jahr nach dem russischen Angriff erstaunliche Einigkeit in Politik und Gesellschaft, dass geholfen werden muss, solange der Krieg läuft.
Berichtet Martin Adam aus Polen. Und ich kann vielleicht noch eine Fußnote dranhängen. Wir waren ja im Herbst mit der Radiobrücke in Riga in Lettland. Und da ist es so, Sie können auf keine öffentliche kommunale irgendwie Verwaltungswebsite surfen, ohne dass Sie dort aufgefordert werden, Wohnraum bereitzustellen, zu unterstützen, Menschen, die die Ukraine verlassen mussten, bei sich aufzunehmen. Und das ja auch in einem Land, in einem baltischen Staat, der jetzt kein enormes Wirtschaftswachstum hat und ganz im Gegenteil auch noch eine enorme Inflation verkraften muss. Und wie es aussieht in Rumänien und wie es aussieht in Spanien, hören wir gleich nach Musik von Django Django Spirals.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wir besprechen in dieser Sendung, wie sie läuft, die Unterstützung, die Hilfe für Menschen, die die Ukraine verlassen mussten. Und wir hören uns auch um in unserem ARD-Korrespondentinnen- und Korrespondentennetz. Und jetzt aktuell berichtet für uns gleich Wolfgang Fichtel aus Rumänien.
In den ersten Wochen wurden die Flüchtenden aus der Ukraine in Rumänien mit weit geöffneten Armen empfangen. Viele nahmen ganze Familien bei sich zu Hause auf, bekochten sie, kauften ihnen Neues zum Anziehen. Tausende spendeten. Die Fliehenden hatten Aufenthaltsrecht, mussten kein Asyl beantragen in Rumänien. Sie wurden kostenlos von Ärzten versorgt. Die Kinder können auf rumänische Schulen gehen, gemeinsam mit rumänischen Kindern. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist im Lauf der Zeit aber abgeebbt. Vor allem seitdem vielen unklar wurde, wie lange dieser Krieg gegen die Ukraine wohl noch dauern würde. Wo Privatleute zunehmend überfordert sind, springt zum Teil der Staat ein. Mit Zuschüssen. 10 Euro pro Tag und Kopf für Vermieter, die an Geflüchtete aus der Ukraine vermieten. Plus 4 Euro pro Tag direkt an die Geflüchteten für den Lebensunterhalt. Zu wenig allerdings, um in Rumänien nur davon zu leben. Viele Kriegsflüchtlinge sind deshalb weitergezogen nach Deutschland, nach Österreich, in andere EU-Länder. Von den mehr als 3,5 Millionen Menschen, die bis jetzt über die lange ukrainisch-rumänische Grenze kamen, sind weniger als 110.000 in Rumänien geblieben. Sie versuchen, sich vor allem auch selbst zu helfen. Die Sprache ist für viele ein Problem, für die Kinder in der Schule, auch für die Erwachsenen. 3/4 sagen, es falle ihnen schwer, Rumänisch zu lernen. Trotzdem haben mehr als 7.000 Geflüchtete Arbeit gefunden in Rumänien. In der Industrie, auf dem Bau, im Gastgewerbe, im Handel. Viele Frauen aus der Ukraine basteln aber auch Schmuck, backen Kuchen, verkaufen das auf der Straße. Und versuchen so, etwas Geld zum Überleben zu verdienen.
Berichtet Wolfgang Fichtel aus Rumänien. Und zum Schluss geht's nach Spanien. Und dort hören wir Franka Welz.
Fast 170.000 Menschen aus der Ukraine hat Spanien seit Beginn des russischen Angriffskrieges Schutz gewährt. Sie verteilen sich vor allem auf 4 autonome Gemeinschaften. Das ist sowas wie unsere Bundesländer. Valencia, Katalonien, Andalusien und Madrid. Etwa 2/3 von ihnen sind Frauen, oft mit höherer Ausbildung, rund 1/3 Kinder.
In den ersten Monaten seit Kriegsbeginn kamen jede Woche bis zu 8.000 Menschen in Spanien an. Mittlerweile sind es immer noch rund 1.000 pro Woche. Neben größeren Aufnahmezentren hat Spanien deshalb auch auf dezentrale Unterbringung bei Gastfamilien gesetzt, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Seit Beginn der humanitären Krise sind insgesamt fast 280 Familien bei spanischen Gastfamilien untergekommen. Aus der Ukraine Geflüchtete, die in Spanien Schutz erhalten, dürfen im Prinzip sofort arbeiten. Das Ministerium für Integration hat vergangenen Mittwoch Zahlen vorgelegt, nach denen bisher 14.000 dieser Menschen Jobs haben. Ein Erfolg, sagt der Integrationsminister, vergleichsweise viele Menschen innerhalb so kurzer Zeit in Arbeit, vor allem im Gastgewerbe, im Handel und auf dem Bau. Das sind allerdings gerade einmal rund 11% aller Erwachsenen, die in Spanien Schutz erhalten. Größte Hürde bleiben fehlende Spanischkenntnisse, auch mit dem vorhandenen Angebot von Sprachkursen keine, die sich über Nacht überwinden lässt.
Sagt Franka Welz und sie berichtet aus Spanien. Von Ihnen hoffen wir weiter auf Berichte und Erlebnisse aus Berlin und Brandenburg. Wie läuft's in der Unterstützung? Wo klemmt's? Was fehlt vielleicht auch? Was könnte besser sein? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Und mit Hörer Thorsten.
Wir haben bereits bei uns direkt vor einem Jahr die Ukraine-Hilfe Pankata gegründet und begleiten seitdem sehr viele ukrainische Ankommende hier bei uns. Was mir auch ganz wichtig ist, wir haben morgen ein großes Benefizkonzert mit ukrainischen Gästen bei uns in der Gemeinde. Da sind also Kinder und Jugendliche aus Lviv, die gemeinsam mit Musikern aus dem Barnim und aus dem Märkisch-Oderland bei uns in Pankata auftreten.
Gibt es also auch noch einen Veranstaltungshinweis in dieser Sendung? Er kam in diesem Falle von Thorsten. Es ist Zeit hier fürs Resümee um 12.40 Uhr dieser Sendung. Wir haben heute 3 Stunden lang über Fragen wie diese gesprochen. Wo gibt's Hilfe? Wo hakt es? Anlass dafür war natürlich der Jahrestag des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine. Mehr als 1 Million Menschen, vor allen Dingen Frauen und Kinder, sind in den vergangenen 12 Monaten nach Deutschland gekommen. Und es gibt viele Vereine, viele Ehrenamtliche auch, die uns hier in den vergangenen Stunden mit ihren Einblicken versorgt haben. Uwe zum Beispiel, der hat ein berufsbegleitendes Studium gemacht, Deutsch als Fremdsprache, und er arbeitet in einer Willkommensklasse in Berlin. Da sei man bemüht, sagt Uwe, aber es sei wirklich nicht immer leicht und es gibt natürlich Probleme.
Die Ausstattung könnten besser sein, weil da muss ja gerade auch sehr bildlich gearbeitet werden, also viel mit Bildmaterialien. Und wenn man dann natürlich in so einer Schule ist, die immer noch mit Tafel und Kreide da vor sich her operiert, das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig halt. Also da muss man sich schon als Lehrkraft auch jede Menge selbst einfallen lassen und Materialien selbst herstellen, teilweise die dann auch selbst bezahlen. Also es ist schon ein bisschen frustrierend. Ich meine, man hilft natürlich auch gerne und man nimmt natürlich auch gerne einiges in Kauf. Aber das ist schon ein bisschen frustrierend. Ich meine, alles in allem läuft es ganz gut. Also alle sind engagiert und bemüht. Aber da könnte es halt noch besser sein.
Und auch Sona Yegyayan von der Flüchtlingshilfe Babelsberg hat entsprechende Erfahrungen gesammelt mit Schulkindern. In Potsdam gibt es wohl weniger Willkommensklassen und für die Kinder sei es oft schwierig, hier anzukommen. Unter anderem geht es dann natürlich auch um sprachliche Probleme.
Fehlende Sprachkenntnisse sind ein Problem. Da würden wir sehr, sehr gerne auch noch mehr begleiten können, unterstützen können in den Schulen. Der Willen ist da, aber es ist nicht so einfach, wenn die Kinder nicht wissen, bin ich wirklich für längere Zeit hier, muss ich mich darauf einlassen. Es gibt relativ wenig Schulen, die Willkommensklassen haben, so wie das vor Jahren der Fall war. Jede Schule versucht sich irgendwie selber durchzuwursteln, wenn man das Glück hat, dass man im Kollegium Leute haben, die ukrainisch oder russisch sprechen können, dann bringen sie sich sehr ein. Ansonsten läuft eine ganze Menge einfach außerhalb von den Schulen.
Und, das will ich vielleicht auch noch erwähnen, gestern gab es frische Zahlen aus Berlin. Da fehlen über 1600 Schulplätze für Kinder von Menschen, die geflohen sind, also aller Nationalitäten, also über 1600. Und dann, das hat Sona auch noch berichtet, gehen viele Kinder dann erst hier in die Schule, also in die deutschsprachige, und dann nachmittags digital noch in den ukrainischen Schulunterricht. Unterricht. Das ist eine enorme Belastung. Und sie sind eben zum Teil auch kriegstraumatisiert, wie viele von den Menschen, die vor Krieg geflohen sind natürlich. Das betrifft nicht nur die Kinder. Und zu diesem Thema hat uns eben noch Hörer Maxim angerufen, der ist selbst Psychotherapeut. Und der schildert seine Beobachtungen zu diesem Thema.
Ich bin von Beruf Psychotherapeut und ich merke, dass hier natürlich ein riesen Mangel besteht, sowieso an Psychotherapie, an psychotherapeutischen Plätzen oder an Praxen, die mit den Kassen arbeiten, abrechnen dürfen. Aber natürlich vor allen Dingen auch an ukrainisch sprechenden Psychotherapeuten. Also in Berlin kenne ich vielleicht zwei Leute, die inklusive mir, die Psychotherapie auf Ukrainisch anbieten könnten. Ja, und dabei sind aber sehr viele unter den Geflüchteten, auch sehr viele Psychologen, Psychotherapeuten da, die ihre Hilfe anbieten wollen und das auch tun, mittlerweile auch ehrenamtlich. Das Problem ist, deren Ausbildung wird hier in Deutschland nicht anerkannt. Ne? Das ist wirklich eine Riesenhürde, die Ausbildung als Psychotherapeut anzuerkennen, weil man A, das Studium anerkennen muss, zweitens muss man die Ausbildung als Psychotherapeut anerkennen und drittens muss man auch noch die Sprache auf dem C1 oder C2 Niveau können. Und das ist natürlich nachvollziehbar, dass die Approbationen hier nicht verteilt werden. Aber mir fehlt eine flexible Lösung seitens der Verwaltung oder der Regierung.
Das war was, was wir hier im Laufe der Sendung auch häufiger gehört haben, dass der Behördenkram sehr zeitaufwendig und nervenraubend ist und dass es da vielleicht doch Möglichkeiten gäbe, Sachen einfacher zu halten. Vielen Dank für Ihre Anrufe und für Ihre Einblicke, auch heute hier in dieser Sendung.